Schön. Ja, schön, dass ihr noch gekommen seid und wir trotz des Wetters. Also bei uns war das echt, wir haben 2 Stunden fast bis nach Remscheid gebraucht und brauchen immer 20 Minuten, aber es ist ja irgendwie immer das in Deutschland, wenn mal ein Schneeball auf der Straße liegt, dann fahren die Leute auf einmal alle nur noch 30 und dann klappt das irgendwie gar nicht mehr. Ich möchte trotzdem was über Freude sagen, auch wenn das jetzt gerade gesagt worden ist, dass ich das nicht tun will, weil nämlich gerade im... Gerade beim Vorgebet irgendwie hatte nämlich der Markus einen Eindruck mit Freude und ich dachte, meine Güte, das passt ja eigentlich so überhaupt nicht zu meinem Predigtthema, dass er irgendwie etwas mit Traurigkeit zu tun hat. Wohl, nein, stimmt auch nicht, also ein direkt trauriges Predigtthema ist es auch nicht. Aber vielleicht irgendwie könnten wir doch nochmal eben dafür beten irgendwie, weil Freude doch etwas sehr Wichtiges eigentlich ist. Nehemia schreibt, wir nehmen hier 8 Vers 10, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und ich finde, dass es eigentlich etwas ist, was wirklich stimmt, weil die Welt irgendwie um uns herum eigentlich immer düsterer wird und auch immer mehr Leute irgendwie immer weniger Freude haben und immer mehr Traurigkeit zunimmt und immer mehr Depression und sowas da ist. Und ich glaube eigentlich, dass wir als Volk Gottes echten Grund haben, dass wir uns immer noch freuen können. Und ganz egal, wie düster das alles noch wird, eigentlich sind wir wirklich Leute, die so einen Grund haben, sich zu freuen, weil wir eine Zukunft haben im Himmel und weil wir jetzt schon irgendwie einen Heiligen Geist haben, der in unserem Leben drin ist, dass es eigentlich überhaupt nichts Genialeres gibt als das, was wir haben. Und ich glaube, dass das eigentlich möglich wäre, irgendwie, dass man als Christ vielleicht auch an der Freude erkannt wird, irgendwie, weil man einfach so eine tiefe Freude in Gott hat, dass es ganz egal ist, wie die Umstände um uns herum aussehen, dass wir uns einfach immer noch freuen, einfach weil irgendwie der Herr bei uns ist. Und vielleicht können wir einfach nochmal eben dafür beten, oder ich bete nochmal einmal dafür, dass das auch wirklich kommt. Und ich weiß irgendwie, dass diese Predigtreihe, in der ich jetzt gerade drin bin, über Gottes Vaterliebe, ja eigentlich auch eher was ist, was so emotional anspricht und wo dann vielleicht doch der ein oder andere noch so eine kleine Träne mit in Gottesdienst bringt und jedenfalls so die Freude am Herrn gar nicht im Mittelpunkt steht. Aber eigentlich sollte das trotzdem so sein, und selbst wenn Gott an unserem Charakter arbeitet, dass immer noch so eine Grundfreude einfach da ist. Und selbst wenn irgendwie vielleicht auch Gott einiges anspricht, was uns wehtut und wo man dann seelsorgerlich gegen vorgehen muss und wo man für beten muss, dass das geheilt wird, dass eigentlich das Endziel doch ist, irgendwie, dass wir als Kinder Gottes echt glückliche Leute sind, dass wir Frieden haben, der die Welt überwunden hat, dass wir Freude haben, die viel größer ist als alles, was in der Welt ist, und dass diese Sachen bei uns wirklich da sind. Und Jesus, ich bitte dich genau darum. Gerade wie jetzt am Anfang der Predigt schon bitte ich dich, dass du unsere Herzen anrührst. Bitte ich dich, dass du uns veränderst. Und bitte ich dich, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt in uns hinein, und dass wir diese Freude kriegen, die unsere Stärke ist in dir. Und Jesus, du siehst irgendwie auch, wer bei uns in der Gemeinde Probleme hat mit Traurigkeit und wie viele Depressionen es auch hier irgendwie noch gibt. Und ich bitte dich, dass du allen, die darunter leiden, irgendwie, dass sie keine Freude in ihrem Leben haben, Vater, ich bitte dich, dass du all denen irgendwie auch eine Offenbarung darüber zeigst, und wie genial das ist, was wir in dir haben. Vater, ich bitte dich, dass du es uns ganz tief innerlich zeigst, und dass es echt so ist, als ob ein Licht aufgehen würde in der Seele. Gerade, und dass es einfach nicht mehr möglich ist, irgendwie anders zu leben als voller Freude. Und in Jesu Namen, wie bete ich, dass Traurigkeit und Depression und Frust und diese ganzen Sachen hier wirklich weichen müssen aus unserem Leben. Vater, ich bitte dich, dass du uns zu Leuten machst, die so stark in deiner Freude sind und so stark sind in deinem Frieden, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts uns erschüttern kann. Ganz egal, irgendwie was abgeht irgendwie in der Welt, ganz egal, was abgeht in unserem Leben, ich bitte dich, dass uns das nicht runterziehen kann. In Jesu Namen bitte ich dich das. Echt, erfüll uns mit deinem Geist der Freude. Amen. Amen. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern. Ich habe letztes Mal über eine Stelle aus dem Römerbrief gepredigt. Römer 8, Vers 13 und 14 oder 15 und 16 oder 14 und 15. Weiß ich nicht mehr genau, welche das waren. Auf jeden Fall waren das 2 zusammenhängende Verse aus der Mitte des 8. Kapitels des Römerbriefs. Und es ging darum, wie Gott uns eigentlich erzieht. Und ich möchte heute gerne nochmal bei dem Thema bleiben, weil es einfach wichtig ist. Und wie Gott als unser Vater im Himmel ist jemand, der uns erzieht, der unseren Charakter formt, der uns ausbildet und der einfach dafür sorgt, dass wir nicht auf der Stelle stehen bleiben, sondern für den das total wichtig ist, dass wir weiterkommen und dass wir ein Leben haben, das auch eine gewisse Dynamik hat, und dass man einfach merkt, hey, wir verändern uns, wir entwickeln uns weiter und wir kommen einfach weiter im Leben. Und ich weiß auch, wie dass manche Leute Angst davor haben, in Gottes Erziehung reinzukommen, weil Erziehung immer so ein bisschen was Negatives hat. Oder jedenfalls, weil Erziehung für viele etwas Negatives hat. Und man beäugt dann manchmal so den Gott und denkt sich, ja, meine Güte, irgendwie nicht, dass das jetzt unangenehm wird, nicht, dass das was Fieses wird. Und genau dagegen möchte ich eigentlich predigen. Und ich habe natürlich auch schon die ganze Woche eigentlich dafür gebetet, irgendwie, dass so die Angst vor Gottes Erziehung aufhört. Und deswegen möchte ich gerne irgendwie auch heute nochmal über Erziehung predigen, auch wenn ich letztes Mal schon darüber geredet habe. Ganz einfach, weil es mir echt total wichtig ist. Es ist etwas Wichtiges, irgendwie, dass Gott uns formen kann und dass wir immer Jesusmäßiger werden. Aber es geht halt einfach nicht, solange man eine Angst vor Gott hat und solange man irgendwie Misstrauen hat gegenüber Gottes Methoden und meint, dass das vielleicht was Unangenehmes und Fieses sein könnte und sich nicht so richtig traut, sich darauf einzulassen, solange ist das natürlich eher so ein Gegeneinander, irgendwie Gott will in eine Richtung und wir sagen, nein, ich bleib lieber hier, ich habe da Schiss vor, statt dass man irgendwie sagt, ja, ich will auf jeden Fall voll in Gottes Richtung gehen und ganz egal irgendwie, wie das aussieht, ich will auf jeden Fall mitgehen und deswegen möchte ich gerne nochmal irgendwie darüber predigen, einfach damit wir ein Vertrauen kriegen in Gott hinein und dass es uns wirklich total klar ist, Gott will nur das Allerbeste für uns und letzten Endes ist es auch so, irgendwie, dass alle seine Methoden wirklich gut sind und positiv sind und Gott es auf angenehme Weise macht. Ich bleibe im Römerbrief, Römer 2, Vers 4. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Nochmal. Oder verachtest du etwa den Reichtum der Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Und der Zusammenhang ist eigentlich ein anderer, ist so ein bisschen evangelistischer Zusammenhang. Paulus redet irgendwie über die Ungläubigen und über die Heiden und sagt, dass die irgendwie jede Menge Scheiße machen und hat eine ganze lange Auflistung von Sünden, die die so begehen. Und kommt dann nachher irgendwie eben auf diese evangelistische Zielgerade und sagt, hey, irgendwann kommt ein Gericht. Das steht echt total fest. Irgendwann kommt dieses Gericht, aber jetzt im Moment ist doch noch Gnadenzeit und jetzt ist es doch so, dass Gott irgendwie das noch aufschiebt und dass er jetzt noch nicht Schluss macht, sondern jetzt ist doch noch eine Zeit, wo Gott seine Gnade zeigt und wo er mit seiner Güte erreichen möchte, dass Menschen ihn kennenlernen und dass Menschen durch diese Güte dazu kommen, Buße zu tun. Und diese Güte hört natürlich nicht bei der Bekehrung auf. Das ist sicherlich nicht so, irgendwie, dass Gott irgendwie dann durch seine Güte Menschen so lange begleitet, bis sie dann Christen sind. Und kaum, dass sie dann Christen geworden sind und jetzt sind sie Kinder Gottes, kommt dann so die dunkle Seite Gottes vielleicht so hervor, die man vorher nicht so gemerkt hat, weil einem das irgendwie vom Evangelium her alles total positiv verkauft worden ist. Und man dachte, ja, Christsein ist was total Gutes. Und kaum wird man dann Kind Gottes, kommen so Gottes total harte, gemeine und fiese Erziehungsmethoden. Also das ist überhaupt nicht so, sondern Gottes Güte zieht sich natürlich durch irgendwie und Gottes Güte ist immer da und der Psalm sagt an einer Stelle, dass Gottes Güte jeden Morgen neu ist und dass einfach diese Güte und Gnade Gottes natürlich immer da ist und gerade für uns als seine Kinder ist es etwas total Wichtiges, diese Güte Gottes zu erkennen und gerade uns als seinen Kindern gilt natürlich diese Güte und Gnade Gottes in einem ganz besonderen Maße. Und ich glaube, das ist deshalb wichtig zu verstehen, weil es immer noch sehr viele Christen gibt, die das Gefühl haben oder die das irgendwie auch gesagt bekommen haben, dass Gott eigentlich hauptsächlich durch irgendwelche total harten Dinge leitet und dass Gottes Erziehung immer etwas damit zu tun hat, dass irgendwas ganz Schreckliches passiert. Ich hatte mal eine Freundin, die war in einer sehr, ich sag mal, traditionellen Gemeinde und bei denen war das eigentlich genau das irgendwie, was auch immer gelehrt worden ist. Immer wenn jemand krank geworden ist oder wenn jemand einen Autounfall hatte oder in einem Fall sogar irgendwie, wenn da mal ein Kind gestorben ist, immer wenn irgendwas total Schreckliches passiert ist, hat man sich gleich gefragt, Mensch, warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das jetzt gemacht? Was will Gott mir damit zeigen? Und es war immer so dieses Bild da, ja, wenn irgendwas total Katastrophales in meinem Leben ist, dann kann das eigentlich nur heißen, ich bin irgendwo vom Weg Gottes abgewichen. Ich habe irgendwo noch Scheiße gebaut, ich habe irgendwo gesündigt, ich habe irgendwo nicht das gemacht, was Gott irgendwie machen wollte. Und jetzt passiert das, jetzt holt Gott den richtig dicken Hammer raus und es macht Poff und ich komme dadurch vielleicht mal wieder zur Besinnung und ich merke irgendwie, ja, da ist was falsch gelaufen, weil Gott jetzt dieses und jenes macht. Und ich glaube, dass dieses Bild von Gott eigentlich etwas total Unbiblisches ist und dass es überhaupt nicht Gottes Stil ist oder überhaupt nicht Gottes Erziehungsmethode, immer irgendwie gleich den dicken Hammer rauszuholen und etwas total Katastrophales geschehen zu lassen oder sogar zu verursachen, sondern dass Gott, wie Paulus es im Römerbrief schreibt, uns durch seine Güte und seine Gnade leiten möchte und dass seine Güte uns zur Buße bringen soll und dass es nicht immer irgendwelche Katastrophen sind. Und natürlich kann Gott irgendwie aus jeder Katastrophe, die im Leben passiert, was machen. Das ist ja ganz klar. Und das steht ja auch im Römerbrief, irgendwo im Römer 8, wo Paulus sagt, dass also alle schrecklichen Dinge eigentlich dem zum Besten dienen müssen, der den Herrn von ganzem Herzen liebt. Und natürlich kann Gott etwas daraus machen, aber es ist nicht Gottes Erziehungsmethode, irgendwelche Katastrophen in unserem Leben geschehen zu lassen. Und dann haben wir so eine Angst davor, dass wieder etwas Schlimmes passieren könnte, dass wir dann auf Gottes Spur bleiben und Gottes Willen tun und Gottes Gesetz einhalten, sondern Gottes Stil uns zu erreichen und Gottes Stil uns zu erziehen und zu formen, ist durch Güte und durch Gnade und durch Liebe. Und ich glaube auch, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, einen Menschen durch irgendwelche Zwangsmittel oder durch irgendwelche Härten zu erziehen. Also natürlich kann man das irgendwie machen. Man kann irgendwie Menschen zu allem Möglichen zwingen und man kann sie irgendwie dazu zwingen, wirklich alles zu tun, was man gerne möchte, wenn man in einer genügend mächtigen Position ist. Aber letzten Endes sind das alles Äußerlichkeiten und es wird niemals ins Innere greifen. Mit Zwang kann man das Innere eines Menschen überhaupt nicht verändern. Dann passiert immer irgendetwas anderes. Dann passiert es, dass man, keine Ahnung, dass man gesetzlich wird. Dann passiert es, dass man rebellisch wird. Aber es passiert nicht irgendwie, dass man sich wirklich verändert und weiterkommt, sondern es sind immer irgendwelche Äußerlichkeiten, die sich verändern, aber es geht niemals nach innen. War beispielsweise mal so, als ich irgendwo zwischen 15 und 18 war, kam meine Mutter irgendwann auf die Idee, dass ich aufhören sollte, schwarze Kleidung zu tragen. Keine Ahnung warum, aber irgendwie das war dann auf einmal irgendwie so das totale Erziehungsprojekt. Storch muss aufhören, in schwarzen Klamotten zur Schule zu gehen, weil das irgendwie doof aussieht. Und dann kam halt erst so die total moderate Methode und es wurde gesagt, Mensch, hör doch mal auf irgendwie, es gibt doch so schöne bunte Klamotten und die kannst du doch alle anziehen und guck mal irgendwie alle deine Kollegen, die haben doch auch Jeanshosen an und du kannst doch auch mal was Buntes anziehen. Und ich gesagt so, nee, will ich nicht. Und dann kam sie an und hat mir dauernd irgendwelche Klamotten geschenkt, die bunt waren. Und dann immer irgendwie zu Geburtstag und Weihnachten kriegte ich irgendwelche total fiesen, bunten Sachen. Und es waren ja gerade die 80er und so erinnere ich mich, dass ich irgendwann mal zu Weihnachten kriegte ich einen hellgrauen Jogginganzug mit einer roten Naht. Ich natürlich nie angezogen, das Ding. Und das war irgendwie so, du musst diese Sachen auf jeden Fall anziehen. Und dann habe ich gesagt, ich zieh dir aber nicht an, ich will aber schwarz rumlaufen. Und dann kam irgendwann so dieser härtere Gang, na gut, ich wasche jetzt keine schwarze Kleidung mehr. Ich gesagt, ja und, ist mir egal. Ich habe ein Deo und da habe ich dann einfach morgens immer mein T-Shirt mit eingesprüht. Und so war das ohne weiteres möglich, 2 oder 3 Wochen lang mit der gleichen Hose und dem gleichen T-Shirt rumzulaufen. Außerdem war ich irgendwie zu der Zeit irgendwie Punk und deswegen war das auch voll in Ordnung. Da durfte man so riechen, musste man eigentlich sogar. Also das gehört ja schon fast zum guten Ton. Und dann irgendwann mache ich meinen Kleiderschrank auf und es fehlten so die ersten Sachen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch irgendwie. Auf einmal so die Lieblingshose, die mit den großen Löchern, ist weg. Ja, wo ist die denn? Ja, keine Ahnung, weggelaufen. Irgendwie ist die nicht mehr da. Und das schönste T-Shirt irgendwie, das fehlt auch und alle möglichen Sachen fehlen da. Und so kam es dann halt, dass ich irgendwann auch wirklich mal mit bunten Klamotten zur Schule gegangen bin. Und es war mir total peinlich. Und es ist echt so, innerlich habe ich immer noch schwarz getragen gewissermaßen. Äußerlich ging das ja überhaupt nicht mehr, aber innerlich irgendwie dachte ich, hey, ich werde auf jeden Fall wieder schwarz anziehen und ich muss jetzt ein bisschen sparen und werde mir neue Klamotten kaufen und die werde ich dann beim Kollegen verstecken. Und dann ziehe ich mich morgens immer um und schon wie voll die Pläne geschmiedet. Und es war irgendwie ganz klar, äußerlich kann man mich natürlich dazu zwingen, bunte Klamotten anzuziehen, aber innerlich auf gar keinen Fall. Und bis heute trage ich immer noch schwarz, das heißt, jetzt habe ich einen roten Pulli mittlerweile, aber den ziehe ich nur zu Hause an, und wenn mich keiner sieht. Oder es gibt irgendwie eine andere Möglichkeit, wie man auch auf Zwang reagieren kann. Also entweder man macht es halt einfach, aber man geht innerlich nicht mit. Oder aber man versucht sich irgendwelche Schlupflöcher zu bauen. Und man nimmt halt diese Gebote, diese Gesetze, die man kriegt, nimmt man super wörtlich und versucht immer, ob da nicht irgendwo noch eine Möglichkeit ist, das doch noch irgendwie zu umgehen. Zwar eigentlich ganz genau buchstabenmäßig das zu machen, was gesagt worden ist, aber vielleicht kann man ja doch irgendwie noch so drumherum. Und so war es zum Beispiel mal so, dass irgendwann sagte Vater mal, okay, um 10 Uhr Licht ausmachen. Und ich war noch irgendwie am Lesen und es war irgendwie 10 Uhr und ich hatte irgendwie noch so 10 Seiten irgendwie auf meinem Büchlein da und wollte das irgendwie gerne noch zu Ende lesen. Und dann habe ich halt das Licht ausgemacht und habe die Taschenlampe angemacht und habe mit Taschenlampe weitergelesen. Weißt du, wo du einfach, klar, irgendwie vom Gesetz her machst du genau das, Licht soll aus sein, Licht ist auch aus, aber eigentlich umgehst du trotzdem irgendwie dieses Gebot. Und so war es irgendwie zu Zeiten Jesu auch, dass es irgendwie bei den Pharisäern, den Schriftgelehrten damals, dass es da auch ganz üblich war. Sie kannten das Gesetz Gottes total auswendig und hatten auch Angst davor, dass irgendwas passieren würde, dass sie aus Gottes Bund herausfallen würden, wenn sie das Gesetz nicht total wörtlich nehmen würden. Aber sie haben immer geguckt, ob es noch irgendwo kleine Schlupflöcher geben könnte, wo man dann rum kann und dass man zwar das Gesetz einhält, aber auf der anderen Seite, dass man es doch nicht einhält. Und da gibt es einen ganzen Haufen Beispiele zu. Ich weiß nicht, ich könnte ja mal einfach das Bekannteste erzählen. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Bestimmt schon mal in irgendeinem Gottesdienst gehört. Und zwar war es so, dass vom jüdischen Gesetz her man am Sabbat nicht reisen durfte. Kennt ihr das? Seid ihr überhaupt noch da? Okay. Ich meine, man sieht ja auch gar nichts. Okay. Also man durfte halt am Sabbat nicht reisen und es gab eine Ausnahme von diesem Gebot, nämlich wenn man auf dem Wasser war. Und das war ja auch klar, wenn man jetzt übers Mittelmeer gesegelt ist, dann war man unter Umständen mit Gegenwind 2 Wochen unterwegs und dann war es ja klar, dass man auch am Sabbat reisen musste und deswegen sah das Gesetz das vor, wenn du am Sabbat bist, darfst du immer noch über Wasser reisen. Und dann ist irgendwann ein ganz findiger Schriftgelehrter auf eine sehr kluge Idee gekommen und der hat einen großen Weinschlauch genommen, der stabil war, hat den voll Wasser gemacht, hat den auf seinen Esel gelegt und hat sich draufgesetzt. Und ist dann am Sabbat gereist, aber er war ja auf dem Wasser, weil er ja irgendwie einen Wassersack unterm Arsch hatte. Und deswegen passte das. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie man mit Zwang und Druck umgehen kann. Man kann in diese Gesetzlichkeit hineinkommen und immer gucken, ob man nicht irgendwo ein Schlupfloch findet, wo man die Sache wieder mit aushebeln kann. Und dann tut man eigentlich, und das ist sowas wie so ein ziviler Ungehorsam, tut man eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen sollte, hält sich aber trotzdem noch minutiös an das Gesetz. Und das ist überhaupt nicht das, wie Gott mit uns umgehen will. Gott will überhaupt nicht irgendwie uns eine äußere Regel geben, die wir dann äußerlich einhalten sollen. Und dann kann man sagen, ja, das ist echt ein Christ, der im Glauben wächst und der schon viel, viel weiter gekommen, als das irgendwie früher war. Sondern unser Vater im Himmel will, dass es etwas Innerliches ist, was bei uns passiert. Und dieses Wort Buße, was Paulus da verwendet, das ist im Griechischen, heißt das Metanoia und es heißt Umdenken. Es heißt nicht umhandeln, es heißt nicht, dass man einfach etwas macht, weil einem das gesagt worden ist, sondern es heißt umdenken, dass man einfach sein Denken ändert, dass das Denken geändert wird und dass es einem klar wird, hey, das, was ich gerade mache, das ist gar nicht richtig gut. Sondern es gibt eine viel bessere Möglichkeit, wie ich leben kann. Es gibt viel bessere Sachen, die ich machen könnte, als das, was ich gerade jetzt mache. Und so denkt man um. Und wenn man erst einmal umgedacht hat, wenn das Denken sich erst einmal verändert hat, dann ist es ja eigentlich auch ganz klar, dass das Handeln irgendwann nachkommt und dass man das macht, was man sowieso schon erkannt hat, dass man das irgendwie kapiert hat oder vielmehr, dass man das tut, was man kapiert hat, das ist eigentlich total klar. Und Paulus sagt hier, dass das durch die Güte Gottes kommt. Dass je mehr man erkennt, dass Gottes Plan für uns gut ist, dass je mehr wir erkennen, dass Gott für uns bloß Gedanken und Ideen und Pläne hat, die voll seiner Güte sind und die voll Gnade sind und die voll Liebe sind, dass es dann immer einfacher sein wird, die Sachen auch zu tun, die Gott von uns verlangt. Dass es viel einfacher ist, diesen Weg Gottes zu gehen, wenn wir innerlich davon überzeugt sind, das ist eigentlich total klar. Und ich glaube, dass eigentlich viele Probleme, die wir als Christen haben, also viele Probleme irgendwie in dem Bereich, dass es uns schwerfällt, Gottes Weg zu gehen, dass es uns schwerfällt, irgendwelche Sünden sein zu lassen, dass sie eigentlich daher kommen, dass wir unser Tun ändern, während wir eigentlich noch etwas total anderes denken. Zum Beispiel, irgendjemand sagt dir, oder Gott sagt dir das vielleicht irgendwie sogar direkt in einem Gottesdienst, hör mal, du guckst viel zu viele Horrorfilme. Das ist echt total ungesund für dich, lass das doch mal sein. Und du kannst das vielleicht gar nicht so richtig verstehen und denkst dir, ja meine Güte, warum soll das irgendwie schlecht für mich sein? Aber na gut, hat ja Gott gesagt oder hat der Pastor gesagt oder hat irgendwie der Prophet aus Übersee gesagt und deswegen wird das stimmen. Okay, ich werde keine Horrorfilme mehr gucken, keinen einzigen mehr. Und dann stehst du da und guckst die ganze Zeit irgendwelche, keine Ahnung, Benjamin Blümchen-Filme und Bambi und die ganzen alten John Wayne-Klassiker und denkst die ganze Zeit, meine Güte, ist das anstrengend. Ich könnte jetzt auch irgendwie da sitzen und ich könnte Dämonen 3 gucken und Texas Chainsaw Massacre und Brain Dead und das wäre doch alles viel, viel geiler, als jetzt irgendwie hier Bambi zu gucken. Und dann bist du vielleicht irgendwann auf so einer Party und da läuft dann irgendwie ein Horrorfilm und du denkst die ganze Zeit, okay, nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken, nicht hingucken und versuchst dich angestrengt zu unterhalten und irgendwann stehst du natürlich doch da und guckst dir das dann an. Oder es geht dir irgendwann total scheiße und du denkst, okay, jetzt nochmal eben in die Videothek gehen und mal gucken, was es da gibt, irgendwie Phantom der Oper nochmal eben ausleihen und gucken. Und dann ist das ja zunächst mal auch was total Geiles, wie du sitzt dann da und guckst den Film und anderthalb Stunden lang ist es total cool und dann kaum, dass der Abspann kommt, fühlst du dich total scheiße und denkst, fuck, Gott hat gesagt, ich soll das nicht machen. Jetzt habe ich das aber trotzdem gemacht. Jetzt habe ich mir das schon wieder angeguckt und dann wieder Buße tun und dann wieder schlecht fühlen und dann wieder dieses schlechte Gewissen. Und ich glaube, dass es eigentlich wirklich nur daher kommt, dass wir versuchen, etwas zu tun, was eigentlich total gegen unsere Überzeugung ist. Dass wir versuchen, etwas zu tun, was eigentlich überhaupt nicht in uns drin ist, wo wir eigentlich gerne was anderes machen wollen würden. Und wir machen so den zweiten Schritt vor dem ersten und versuchen erst irgendwie unsere Haltung zu ändern, bevor sich unser Inneres ändert und dann stolpern wir über unsere Füße und fallen hin. Aber wenn das anders geht, wenn es uns total klar ist, dass das, was wir machen, nicht gut ist, wenn es uns total klar ist und wie das Gott für uns etwas hat, was richtig gut ist, dann wird es überhaupt gar kein Problem mehr sein, das Richtige zu machen. Dann ist das überhaupt total einfach, weil es ja genau das ist, was wir sowieso schon machen wollen. Und es hat nichts mehr damit zu tun, verbogen zu werden und verändert zu werden und Schwierigkeiten dabei zu haben, sondern es wird etwas total Einfaches, weil es sowieso in unserem Blut drin ist, weil es in unseren Gedanken drin ist, weil es in unserem Herzen drin ist. Und dann wird es gar kein Problem mehr sein, das zu machen. Und deswegen würde ich euch das als Tipp geben. Versucht nicht irgendwie erst euer Handeln zu ändern, wenn es irgendwie darum geht, dass Gott euch erziehen will, sondern fragt lieber irgendwie nochmal bei Gott nach und betet darüber und guckt mal, was in der Bibel dazu steht und meditiert darüber und sorgt dafür, dass euer Innerstes zunächst mal geändert ist. Denn wenn das geändert ist und wenn das wirklich klar ist, irgendwie dass es Gottes Güte ist und dass es Gottes guter Plan ist, dann wird es gar nicht mehr schwer sein, die Äußerlichkeiten auch zu ändern. Und das ist irgendwie der Weg, den Gott gehen will mit uns. Das ist irgendwie der Weg, der Gottes Erziehung ist. Und es hat nichts damit zu tun, dass es anstrengend ist und dass es schwierig ist, Jesus-mäßig zu leben oder dass es schwer ist, die Gebote Gottes zu erfüllen, sondern eigentlich ist es etwas total Einfaches, weil Gott uns immer wieder zur Buße leiten möchte, weil immer wieder irgendwie dieser Punkt da ist, wo das Denken sich ändern wird. Und wenn das erstmal geändert wird, dann geht der Rest wie von selbst. Ja. Yeah. Amen. Sorry, ich merke, dass Halsschmerzen ein bisschen auf die Dynamik schlagen. Ist ja egal. Okay, ich würde gerne noch eben beten und dann kommt auch schon die Lobpreisband und dann kommen auch schon die Beter. Und falls du merkst, wie das dich das anspricht und du merkst, ja meine Güte, ja stimmt, das ist eigentlich genau mein Leben. Eigentlich irgendwie sind da ein paar Sachen, die ich die ganze Zeit versuche zu ändern, aber wenn ich mal ganz ehrlich bin und in mich hineinhorche, will ich eigentlich gar nicht mich irgendwie an dem Punkt ändern, dann will ich eigentlich sogar irgendwie so weiterleben, wie das jetzt ist und sehe das überhaupt nicht ein und finde das total gemein von Gott. Und versuche bloß irgendwie jetzt heilig und christlich zu leben, weil ich Angst davor habe, dass sonst was Schlimmes passiert. Wenn das so ist, irgendwie, dann lass uns doch ruhig mal irgendwie dafür beten, dass Gott das ändert. Und lass uns dafür beten, dass deine Angst aufhört, irgendwie vor Gott als Vater. und dass du das erkennst und wir, dass der Weg Gottes und wir den Gott mit dir gehen will, dass er wirklich ein guter Weg ist und ein hervorragender Weg und dass sich irgendwie das Denken ändert und dann eben der Rest auch nachkommt. Halleluja. Ja, und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das echt machst. Ja, ich habe dein Wort ausgerichtet, wie Paulus in Schwachheit. Und ich bitte dich irgendwie, dass du zu den Herzen jetzt noch sprichst, Herr, und dass du uns veränderst. Und Vater, ich will echt immer mehr irgendwie so sein wie dein Sohn Jesus. Und ich will mich immer mehr von dir prägen lassen. Und ich weiß irgendwie, dass viele, viele Leute hier sind, denen das ganz genauso geht. Und Vater, ich bitte dich, echt, dass du jetzt zu denen sprichst, irgendwie dem immer irgendwie Probleme in irgendeinem Bereich haben, Gott, ganz egal, was es ist, und wie sei es irgendwie was Suchtmäßiges oder Sexualität oder Geiz oder was weiß ich was, Herr, und die immer wieder auf die Nase fallen und wo es einfach daran liegt, dass sie innerlich eigentlich noch was ganz anderes wollen, dass sie innerlich weitermachen wollen. Vater, ich bitte dich, dass du ihnen echt eine Umkehr schenkst. Ich bitte dich, dass du ihnen eine Buße darüber schenkst und dass du jetzt in ihre Gedanken reinsprichst. Und dass du sie von innen heraus veränderst, Vater. Halleluja, cool, das ist schön.